Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Esst ihr Eier? Esst ihr Fleisch? Vom Schwein? Vom Huhn? Oder seid ihr Vegetarier? Oder gar Veganer? Hans-Jürgen Bartsch ist stolz darauf, seinen Fleisch- und Eikonsum in den letzten Monaten drastisch reduziert zu haben, aber eben nur reduziert. Was ist nun aber der richtige Weg? Die völlige Enthaltsamkeit vielleicht? Der heutige Referent im Hörsaal, Professor Jürgen Zentek vom Institut für Tierernährung in Berlin, macht gleich zu Beginn seines Vortrags klar, dieser ethische Konflikt lasse sich nicht auflösen. Er arbeitet lieber mit Tatsachen und die sehen wie folgt aus. Aktuell leben mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Welt und 27 Milliarden Nutztiere. Und wenn es im Jahr 2100 etwa 10 Milliarden oder noch mehr Menschen sein werden, müssen auch die mit mehr Nahrung versorgt werden. Nutztierhaltung zum Nahrungserwerb. Wie sieht die heute aus? Wie hat sie sich gewandelt und wie wird sie in Zukunft stattfinden? Wer sich dafür interessiert, der ist diesmal bei uns goldrichtig. Jürgen Zentek ist nämlich auch Vorsitzender der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie und kann wie nur wenige einen direkten und fachlichen Zusammenhang herstellen. Gesprochen hat er an der Berliner Sommeruni am 30. August 2014, die gemeinsam von der Berliner Akademie und der Freien Universität veranstaltet worden ist. Zentek hat zum Thema gesprochen, Tierhaltung zur Lebensmittelproduktion, Fortschritte und Widersprüche.
Tiere zu halten, um daraus Lebensmittel zu machen, darüber kann man natürlich diskutieren. Und ich habe mir natürlich im Vorgriff hier auf diesen Vortrag einige Gedanken gemacht. Was kann man zur Leistung von Tieren sagen, was den Aspekt Gesundheit von Tieren angeht, weil das aus meiner Sicht mit dem Wohlbefinden etwas ganz Wesentliches ist, was wir hier gewährleisten müssen, um auch verantwortungsbewusst Tiere zu halten, die wir hinterher essen oder Produkte zu erzeugen, die wir aufnehmen. Die Frage Ökologie drängt sich natürlich auf, da wir hier natürlich in diesem Zyklus die Ökologie auch in gewisser Weise im Mittelpunkt dann stehen haben. Und natürlich muss man sagen, wenn man jetzt sich die Gedanken macht über das Warum dieses Themas, dann kommt man natürlich irgendwo als erstes mal auf die Frage, was kann man eigentlich aus ethischer Sicht dazu sagen? Und damit könnten wir natürlich wahrscheinlich eine eigene Vorlesungsreihe locker füllen, ohne Probleme. Wir können das auch nicht lösen, das bilde ich mir auch nicht ein. Aber wir haben natürlich verschiedene Sichtweisen. Das ist auf der einen Seite die Schonung des Tieres, dem Fleischgenuss zu entsagen, gegen ihn zu reden. Und das ist zum Beispiel Albert Schweitzer, der dieses Jahr auch propagiert hat, neben vielen anderen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Nutzung von Tieren, die also für Milch, Fleisch, Eigewinnung, Honig, können wir auch noch mit dazu nehmen, dann zu sehen ist. Und das ist eine Güterabwägung, wie man das vielleicht so mal zusammenfassen kann. Das heißt, ich nehme etwas in Kauf bei der Tiernutzung, egal wie wir das machen, wo ich das Interesse von dem Tier oder von den Tieren, die Schutzwürdigkeit berücksichtigen muss. Aber ich nehme auch gleichzeitig in Kauf, dass ich ein Ungleichgewicht hier befürworte, nämlich ein Ungleichgewicht zwischen den menschlichen und den tierischen Interessen, weil ich in Kauf nehme, dass ich den größtmöglichen Schaden im Zweifelsfall für das Tier individual betrachtet in Kauf nehme, um es zu nutzen. Diesen Widerspruch werden wir nicht auflösen können, aber ich denke, man muss das zumindest einmal vorweg schicken, dass man sich irgendwo in diesem Spannungsfeld bewegt und sich auch positionieren muss. Nun sind wir natürlich bei der Lebensmittelerzeugung eigentlich nur indirekt von den Tieren abhängig. Wir haben eigentlich ja, wenn wir die globale Produktion betrachten, verschiedene Quellen von Nahrung oder auch von Futter, die weltweit erzeugt werden können. Und das sind also 2,2 Milliarden Tonnen Getreide, ungefähr 500 Millionen Tonnen Ölsaaten. Das ist etwas, was vielleicht nicht so klar ist, aber Ölsaaten, zum Beispiel Sonnenblumen, Raps, Soja, ganz wichtig, dienen auf der einen Seite der Öl- und Fettherstellung und auf der anderen Seite sind sie ganz, ganz wesentliche Materialien, die für die Ernährung von Tieren verwendet werden. Also praktisch haben wir hier ökologisch betrachtet eine Reststoff, ein Nebenprodukt, eine Koppelproduktverwendung. Und das ist überhaupt etwas, was man sich mal klar machen muss. Wir erzeugen teilweise eben tierisches Protein oder tierische Nahrungsmittel unter Nutzung von Reststoffen. Also wir haben in vielen Bereichen heute gar keine Abfälle mehr in dem Sinne, weil wir die Produkte, die Koppelprodukte, die bei der industriellen Produktion für Lebensmittelzwecke anfallen oder auch für andere Zwecke, für technische Zwecke, hier im Bereich der Tierernährung wieder verwenden. Und dann haben wir natürlich einen großen Bereich der Weide- und Futterpflanzenflächen. Das kann man eigentlich nur mal so grob abschätzen, 3,5 Milliarden Hektar, die weltweit dazu genutzt werden können. Und diese Flächen, die können eigentlich durch nicht viel anderes als durch Tiere genutzt werden, weil wir aufgrund von geografischen Niederschlags-, Temperaturprofilen nicht in der Lage sind, andere Dinge dort zu produzieren. Also das heißt, es gibt in dem Sinne hier eine gewisse synergistische Wirkung auch der Tierhaltung und damit können wir derzeit mehr oder weniger, das wissen wir alle, über 7 Milliarden Menschen und 27 Milliarden Nutztiere ernähren. Das ist sozusagen erstmal die Grundlage. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Flächennutzung global aussieht, dann haben wir, wenn wir von 13 Milliarden Hektar global ausgehen, ungefähr, also ein bisschen großzügig betrachtet, irgendwas 40% Agrarfläche, davon sind 2/3 Weideland, also eigentlich nicht anders nutzbar als durch Tiere, wenn wir es nutzen wollen. Und wir haben ungefähr 1/3 Ackerland und da wird es dann natürlich spannend. Von diesen 1,4 Milliarden Hektar wird ungefähr 1 Milliarde Hektar für Futtermittel genutzt. Aber wir haben natürlich hier eine Konkurrenz, das ist ganz klar, zur Nahrungsmittelproduktion. Und wir haben hier natürlich zunehmend die Konkurrenz auch zur Produktion von Rohstoffen für biotechnologische Zwecke, also im Zweifel Biogaserzeugung und Ähnliches. Das heißt also, das ist ein Konfliktpotenzial, was sich dort auch zunehmend in der Zukunft aufbauen wird. Nun muss man natürlich sagen, warum machen wir das? Und dann kommen diese Zahlen, die Sie alle kennen. Hier in Deutschland schlachten wir 3,2 Millionen Rinder, 37 Millionen Puten, 58 Millionen Schweine und etwas über 600 Millionen Hühner. Das heißt also, wir reden hier über eine erhebliche Produktion von tierischen Proteinen. Und die Frage ist natürlich, wie können wir uns das vorstellen? Wir haben also im Grunde genommen ja auch viele politische Diskussionen, die also von Nachhaltigkeit und Selbstversorgung, Nährstoffkreisläufen ausgehen. Aber wir müssen uns natürlich klar machen, dass diese Produktion, die wir in der EU und in allen industrialisierten Regionen der Welt betreiben, eigentlich etwas ist, was mit Import, Export, Kettengedanken, globalen Gedanken zu tun hat. Wir importieren im Bereich der EU erhebliche Mengen an Ölpflanzen. Sie sehen hier die Sojabohne. Und wir haben also in Rotterdam, in Hamburg, riesigen Umschlag an importierten Produkten, die also dann weiter in die Kette sozusagen gehen. Wir verarbeiten große Teile zur Ölgewinnung hier, erzeugen daraus tierisches Protein, das dann letztendlich als Lebensmittel zur Verfügung steht. Das heißt also grundsätzlich gesehen, bei allem, was wir hier im Bereich der Tierhaltung betrachten, haben wir es mit einer Vernetzung, mit einer Verkettung, mit globalen auch Aspekten zu tun und das kann man sicherlich auch diskutieren, wie weit dürfen wir unsere Produktion hier treiben, die wir im Grunde genommen nicht nachhaltig aus eigenen Quellen abdecken, sondern wo wir einfach doch in erheblichem Umfang auf andere Ressourcen zurückgreifen. Sie kennen die Diskussion des Sojaanbaus, da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drauf einzugehen, das kann man aber sicherlich gerne diskutieren. Also das heißt, wir in der EU, wenn ich das jetzt mal so etwas verallgemeinern darf, exportieren etwas an Primärprodukten, das ist Getreide, insbesondere Weizen und Gerste. Wir importieren in erheblichem Umfang Futtergetreide, unter anderem auch Mais, Ölsaaten, das hatte ich schon erwähnt, aber eben natürlich auch andere Produkte, die für Futterzwecke, aber auch eben für Nahrungszwecke hier zur Verfügung stehen. Und hier stehen wir in einem globalen Wettbewerb, das ist völlig klar. Das heißt also, wenn ich jetzt mal das Sojaprotein als Beispiel herausgreife, wir sehen hier die Exporteure und wir sehen hier die Importeure, das sind insbesondere die Europäische Union, aber auch weite Bereiche Asiens, insbesondere China. Und Sie sehen, dass eben aus Südamerika insbesondere große Handelsströme hier von Sojaprodukten in Richtung China gehen, aber auch erhebliche Produktströme hier nach Europa gehen, wo wir dann eben unsere tierische Produktion aus diesen Quellen bestreiten. Und diese Diskussion, die ist ja seit ungefähr 5 Jahren in Gang. Das heißt also, die Frage, können wir das, dürfen wir das, müssten wir nicht aus eigener Erzeugung unsere Produktion hier abdecken? Und da muss man sagen, ganz realistisch betrachtet, das schaffen wir gar nicht mehr. Also das heißt, wir sind im Grunde genommen darauf angewiesen, größere Mengen an Ausgangsmaterialien, an Futtermitteln weltweit zu kaufen, bei uns als Material, als Rohmaterial einzusetzen. Und wir stehen in einem zunehmenden globalen Wettstreit, das muss man auch sagen, insbesondere aufgrund des asiatischen Marktes, des chinesischen Marktes, ist das natürlich etwas, wo wir ganz, ganz stark auch unter Druck kommen. Das heißt, wir sind praktisch auch gezwungen, hier für unsere Nahrungsmittelproduktion Alternativen zu entwickeln. Das heißt auch zum Beispiel einheimische, eiweißreiche Pflanzen verstärkt wieder zu berücksichtigen, die man im Moment leider nicht so stark sieht. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Leguminosenanbau, also Bohnen, Erbsen, Dinge so wie diese eben, die man für Ernährungszwecke verwenden kann, sind ja, muss man leider sagen, auch in den letzten Jahren zunehmend in Vergessenheit geraten als Konkurrenzprodukte oder als Alternativen eben für Importe, weil die Importe eben letztendlich auch noch relativ günstig sind, das muss man sagen. Aber das ganze System führt natürlich auch zu Konflikten. Die Agrarindustrie als Stichwort, die Massentierhaltung, den Regenwald, alles das ist natürlich, muss man sagen, hier durchaus nicht zweifelsfrei und wird natürlich auch zunehmend kritisch betrachtet. Und da sind wir natürlich bei der Frage, gut, wenn wir Tiere halten und wenn wir das Ganze auch verantwortungsvoll machen, wie sieht das mit dem Fleischkonsum eigentlich aus? Und da kann man natürlich jetzt auf vorhandene statistische Zahlen zurückgreifen. Den Vergleich, den Pro-Kopf-Verbrauch 2009, FAO, Statistisches Bundesamt. Und das geht von 120 Kilo in den USA bis runter auf 4 Kilo in Indien. Deutschland liegt hier irgendwo bei 88 Kilo. Diese Zahlen schwanken immer so ein bisschen. Aber im Grunde genommen zeigt es, dass wir eine enorme Spanne haben und dass wir offensichtlich hier eben auch zwischen den verschiedenen Regionen der Welt erhebliche Unterschiede sehen. Das ist auch eigentlich nicht sensationell neu. Die Frage ist allerdings, wie wird sich das entwickeln? Das heißt also, bleiben die Länder, die auf dem hohen Niveau sind, dort, wo sie sind, oder wird sich das möglicherweise durch andere Ernährungsgewohnheiten verändern? Und dazu gibt es natürlich nur Schätzungen, aber ich will Ihnen mal so ein paar Daten dazu zeigen. Das ist hier die Erzeugung von Lebensmitteln in Deutschland bis 2012 mal dargestellt, beginnend von 1990. Und Sie sehen, wir haben durchaus hier eine Tendenz zu höherer Milchproduktion. Das wird sich sicherlich auch noch verstärken. Davon gehen wir aus, weil sich die EU-Regelungen hier verändern werden. Das heißt also, der freie Markt wird vermutlich hier dazu führen, dass wir stärkere Milchproduktionen haben werden. Sie sehen auch, bei der Fleischproduktion ist ein gewisser Anstieg zu sehen. Die Eiproduktion ist relativ stabil, weil man sagen muss, hier haben wir natürlich einen sehr starken Konkurrenzdruck. Sie kennen die Diskussion über die Haltung von Legehennen. Käfighaltung ist bei uns verboten. Leider kann man feststellen, dass eben ein Teil der Produktion dann in das Ausland verlagert wurde, wo es eben noch zum Teil möglich ist. Das heißt also, auch hier muss man wieder sagen, wir können uns vieles überlegen für unseren Rahmen, für unser Land, für unsere nationalen Bedingungen. Leider sind wir hier einfach nicht die entscheidende Zielgröße. Also auch global betrachtet ist Europa nicht mehr der Hauptplayer in der Lebensmittelproduktion. Ja, die Frage ist, wie wird sich der Fleischkonsum verändern und wie muss sozusagen da auch reagiert werden? Dazu gibt es natürlich kritikwürdige Vorhersagen. Das heißt also, wir wissen es einfach nicht. Aber Schätzungen, die hier mal bis auf 2022, also gar nicht so weit von heute, projiziert sind von der OECD und der FAO, zeigen, dass wir im Bereich Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügelfleisch stabile bis teilweise sogar leicht steigende Tendenzen haben werden. Sie sehen, Geflügelfleisch hat in allen Regionen der Welt eine steigende Tendenz. Das kann man diskutieren. Die Ursachen dafür sind natürlich ökonomische. Das heißt, der Preis ist ja in der Regel immer auch ein entscheidender Faktor. Aber es ist eben auch sicherlich die Frage, wie kann ich Fleisch erzeugen? Das heißt, der Input an Ressourcen an Rohmaterialien zur Erzeugung von Geflügelfleisch ist im Vergleich zum Schwein und insbesondere zum Rind sehr, sehr viel geringer. Das heißt also, die Effizienz der Produktion ist deutlich höher. Die Umwandlung, Transformation von Futter in Fleisch, in essbares tierisches Gewebe ist deutlich effizienter. Also wir können davon ausgehen, dass wir global betrachtet eine hier in den entwickelten Ländern stabile bis dann auch deutlich steigende Produktion haben. Und das, was allen in dem Bereich natürlich eine gewisse Problematik beschert, das ist das Problem in Asien, Indien, China als Beispiel. Hier gehen wir davon aus, dass stark steigende Verzehrsmengen an tierischen Produkten hier in der Zukunft dann zu beobachten sein werden. Und das bedeutet natürlich ganz klar eine Verschärfung des globalen Wettbewerbs. Und dazu müssen wir uns natürlich eine Situation vor Augen halten. Das ist die allseits bekannte Problematik der Bevölkerungsentwicklung. Wir sind derzeit 7,2 Milliarden, wenn die Schätzungen stimmen. Und wenn Sie hier auf die Projektion der UNO schauen, dann können wir, wenn wir mal eine mittlere Prognose unterstellen, davon ausgehen, dass wir in 2100 ungefähr bei 10 Milliarden sind. Wenn es sehr ungünstig läuft, deutlich mehr. Wenn es moderater verläuft, dann pendelt sich das irgendwo bei 7 bis 10 Milliarden in dem Bereich ein. Heißt aber mit anderen Worten, wir werden global betrachtet darauf reagieren müssen, weil das auch mit der Einkommenssituation, die sich insbesondere, wenn wir an Asien wiederum denken, verbessern wird, auch zu einem höheren Fleischkonsum beitragen wird. Und wir haben eben hier auch wiederum Projektionen, Schätzungen für die Fleischproduktion global. Und da wird eigentlich klar, dass Schweinefleisch und Geflügelfleisch höchstwahrscheinlich eine relativ starke Zunahme erfahren werden. Auch der Rindfleischbereich wird eine Zunahme erfahren. Die kleinen Wiederkäuer regional auch, aber die spielen natürlich insgesamt betrachtet keine so große Rolle. Das bedeutet also, wir werden global betrachtet mehr tierische Lebensmittel produzieren. Und das bedeutet also, steigender globaler Wettbewerb bedeutet natürlich auch für uns direkte Implikationen auf die Futtermittelpreise und auf die Lebensmittelpreise. So viel vielleicht mal zur Ausgangssituation. Jetzt hieß ja auch der Titel so ein bisschen Leistung von Tieren. Und ich möchte jetzt auf diesen Punkt eingehen. Die Leistung von Tieren ist natürlich etwas, was sich massiv verändert hat in den letzten 100 Jahren. Also wenn man alte Statistiken zu Rate zieht und jetzt aktuelle Leistungsdaten sieht, dann müssen wir sagen, haben sich unsere Tiere, die Lebensmittel liefern, massiv verändert. Wir haben eben, das muss man sagen, hier ja auch in den letzten Jahren viele Veränderungen gehabt. Die klassische Käfighaltung, die ja immer auch zu Schreckensbildern geführt hat, ist ja in Deutschland nicht mehr zulässig. Aber wir haben eben, muss man sagen, auch andere Tiere. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal anhand der Entwicklung der Legeleistung bei Legehennen zeigen. Wenn ich 2014 jetzt mal sehen würde, da hat sich so ein gewisses Plateau ergeben. Wir liegen hier bei deutlich über 300 Eiern pro Jahr pro Legehenne. Losgegangen ist es mit 50. Vor ungefähr 50 Jahren waren wir bei 100. 1970 bei 250 und Sie sehen, wir sind jetzt bei deutlich über 300. Und die Frage ist natürlich, wie ist das möglich und was bedeutet das? Möglich ist das natürlich nur aufgrund der Fortschritte, wenn man das jetzt mal so sagen darf, der Tierzucht und der Haltung und der Tierernährung, die eben auch diese Leistungen ermöglichen muss. Das war um 1800 völlig anders, das heißt also, da hatten wir im Prinzip ja die Situation, dass die Kenntnisse über den Nährstoffbedarf der Tiere de facto gar nicht vorhanden waren. Das hat natürlich insgesamt auch interessante Implikationen, wenn man sich mal überlegt, rein ressourceneffizienzmäßig, wenn ich das Huhn von 1800 mit dem Huhn von 2004 oder 2014 vergleiche, dann wird sicherlich schon bei Betrachtung klar, dass der Aufwand, den ich betreiben muss, um Eier zu produzieren, früher ungleich höher war. Denn der Zusammenhang ist folgender. Ich habe hier mal den Energiebedarf aufgeführt, den ein Huhn hat, was ungefähr 1,7 Kilogramm Gewicht hat. Den kann man ausrechnen, den sogenannten Erhaltungsbedarf. Wir rechnen in Kilojoule, die alte Einheit sind die Kalorien. Aber wir brauchen runde 700 Kilojoule am Tag, um dieses Huhn zu halten. Das ist also die Energiemenge, die das Huhn braucht, um einfach existieren zu können. Und für die Produktion von einem Ei brauchen wir runde 580 Kilojoule. Das heißt also, zusammengerechnet komme ich ungefähr hier, wenn ich ein Ei pro Tag mal hätte, auf 1200 Kilojoule, die ich ansetzen muss. Das bedeutet ungefähr 110 Gramm Futter. Das ist so ungefähr die Richtgröße, die wir da ansetzen können. Und jetzt habe ich mal eine ganz einfache Modellrechnung gemacht, indem ich gesagt habe, wie viel Energie hätte ich denn 1800 aufgewendet bei 50 Eiern pro Jahr, um ein Ei zu erzeugen, dann sind das ungefähr knappe 6000 Kilojoule. Heute bei 300 Eiern pro Jahr gerechnet, müsste ich 4400 Kilojoule aufwenden. Das sind also pro Ei relativ moderate Mengen, muss man sagen. Das heißt, wir haben eigentlich den Aufwand für die Produktion von einem Ei auf ein Drittel gesenkt. Das heißt also, wir brauchen auch ein Drittel weniger pflanzliche Ressourcen, Futtermittel hier einzusetzen, um diese Eimenge zu produzieren. Also das ist etwas, was natürlich irgendwo sehr, sehr stark bei diesem ganzen Effizienzgedanken und der Ressourcennutzung zu sehen ist. Das kann man positiv oder negativ sehen, solange die Tiergesundheit dadurch nicht negativ beeinträchtigt wird und das Verhalten, das Wohlbefinden der Tiere nicht beeinträchtigt wird, ist das natürlich, muss man sagen, ein deutlicher Fortschritt gegenüber der Ausgangssituation. Schauen wir uns das mal für die Milchproduktion an. Hier haben wir natürlich auf der einen Seite sehr extensive Bedingungen. Kühe auf der Alm, die also natürlich irgendwie auch nach wie vor ihre ganz große Berechtigung haben, nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Landschaftspflege, die aber moderate Leistungen erbringen, klarerweise. Das hat etwas mit dem genetischen Hintergrund zu tun, das hat etwas mit der Futtergrundlage zu tun. Also auf einer, ich sag mal, moderaten Futtergrundlage können sie möglicherweise 20 Liter Milchleistung am Tag erzeugen. Hier hat sich etwas Ähnliches ergeben, wie ich das gerade bei den Hühnern angedeutet habe. Das heißt, durch die Tierzucht, insbesondere die klare Differenzierung in Milchproduktion und Fleischproduktion, habe ich heute Milchkühe, die anders ausschauen natürlich. Das sind also sogenannte Holstein-Friesen-Kühe. Die können im Jahr schlimmstenfalls 8000 Liter geben, bestenfalls 12.000 Liter. Es gibt Landwirte, die haben Stalldurchschnitte, Herdendurchschnitte, die liegen deutlich darüber. Und die müssen natürlich anders gehalten werden, die müssen auch anders gefüttert werden, die können sie nur noch bedingt auf die Weide lassen. Das heißt also, die brauchen eine höhere Nährstoffdichte in ihrer Ernährung, eine höhere Energiedichte. Und die Kunst ist eigentlich heute zu sagen, wie schaffe ich es, diese Tiere nicht nur in ihrer Leistung aufrechtzuerhalten, sondern sie auch gesund zu halten und sie auch lange gesund zu halten. Das ist eigentlich die Herausforderung, die wir heute in der Landwirtschaft und in der Tiermedizin natürlich haben. Und der Zuchtfortschritt, der ist in diesem Bereich auch, muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gigantisch gewesen. Sie sehen hier nochmal die Achse von 2000 bis 2013. Und die mittlere Milchleistung in Deutschland geht los hier mit 6200 Liter. Im Schnitt liegen wir heute bei knapp 7400 Liter. Und wie gesagt, es gibt Betriebe, auch hier gerade in Ostdeutschland, die erreichen mit großen Beständen 1000, 2000 Milchkühe Durchschnittsleistungen von 8500 bis 10.000 Liter. Das heißt also, das ist schon, muss man sagen, eine gewaltige Leistung. Die Herausforderung ist eigentlich, dass die Milchleistung in den letzten Jahren fast stärker gestiegen ist als die Kapazität und die Möglichkeit, diese Tiere zu ernähren. Das heißt also, die Futteraufnahmekapazität, die ich brauche, um eine hohe Milchleistung abzudecken, die muss heute wirklich ausgeschöpft werden. Das heißt also, so eine Kuh, die kann ungefähr am Tag unter optimalen Bedingungen 24 Kilogramm Trockenmasse an Futter fressen. Also Trockenmasse heißt jetzt einfach mal wasserfrei, alles gerechnet. Und in diesen 24 Kilo, die sie optimalerweise aufnimmt, muss ich also die gesamte Energie, alle Nährstoffe drin haben, die das Tier braucht, um die Leistung zu bringen und gesund zu bleiben. Und das ist eine erhebliche Herausforderung, der man sich hier in der Praxis stellen muss. Und das ist nicht einfach, das muss man wirklich sagen. Kommen wir noch ganz kurz vielleicht auf das Schwein. Auch hier muss man sagen, haben wir natürlich in den letzten Dekaden erhebliche Zuchtfortschritte gehabt. Das kann man beim Schwein, finde ich, an zwei Größen sehr gut festmachen. Und zwar ist es natürlich auch wiederum die Frage, wie lange muss ich eigentlich ein Schwein halten und mästen, um ein Kilo oder 100 Kilo Fleisch zu erzeugen, wie auch immer wir das sehen. Im Jahr 1800 hat man ungefähr 2 bis 3 Jahre gebraucht, um ein Schwein auf 40 Kilogramm Gewicht zu bringen. 1950 ein gutes halbes Jahr, um 90 bis 100 Kilogramm zu erreichen. Heute erreichen wir 120 Kilo in 5,5 Monaten. Das ist ungefähr so die Größenordnung. Das bedeutet also, auch hier haben wir durch die Tierzucht einen erheblichen Fortschritt erreicht, das heißt eine Effizienzsteigerung erreicht. Auch hier gilt natürlich wieder, man muss genau hinschauen, was bedeutet das für das Wohlbefinden und für die Gesundheit der Tiere. Wir schaffen es heute also in der Praxis, das sind Praxisdaten, Schweine, Mastschweine mit ungefähr 800 Gramm Zunahme zu halten. Und wir können ungefähr davon ausgehen, je Kilogramm Zuwachs müssen wir 2,8 bis 2,9 Kilogramm Futter aufwenden. Die besten Betriebe, Einzelbetriebe mit hervorragender Kenntnis können das mit 2,4 Kilogramm Futter schaffen. Das heißt also, zurückgerechnet auf die Ausgangssituation hätten wir wahrscheinlich 4 bis 5 Kilo Futter aufwenden müssen, um ein Kilo Lebensmittel Fleisch zu erzeugen. Auch hier haben wir natürlich wiederum diesen Kombinationseffekt von Fütterung, Haltung, Tierzucht zu sehen. Und natürlich muss man sich fragen, was bedeutet das eigentlich für die Gesundheit von Tieren, für das Wohlbefinden von Tieren? Was kann man da tun oder müsste man dort tun? Und das ist ja kein neuer Gedanke. Ich habe vor einiger Zeit mal netterweise ein Buch bekommen, ein antikes Buch, das Goldene Buch des Landwirtes. Und das wurde von einem Herrn Rahn hier herausgegeben, der in Berlin auch tätig war und der also sich in seiner Zeit schon sehr viel Gedanken gemacht hat, wie man Tiere pflegen kann, wie man sie natürlich behandeln kann, wie man sie gesund erhalten kann. Und man muss eben sagen, das ist eben auch ein altes Thema, was wir hier besprechen. Er hat also im Grunde genommen auch schon damals viele Dinge geschrieben, wie kann ich Krankheiten erkennen, wie kann ich sie behandeln, wie kann ich sie auch natürlich versuchen zu therapieren. Die Möglichkeiten waren natürlich damals enorm eingeschränkt. Nun wissen wir heute natürlich deutlich mehr. Interessant ist eigentlich aus meiner Sicht, dass wir nach einer Phase, wo man sehr stark auf die Therapie geschaut hat und gesagt hat, also wir brauchen effizientere Arzneimittel, wir müssen bessere Antibiotika haben, wir müssen entzündungshemmende Therapeutika haben, dass man heute sehr viel stärker auch von Seiten der Landwirtschaft darauf schaut, wir dürfen es eigentlich gar nicht erst so weit kommen lassen. Das heißt, idealerweise sollten wir in der Lage sein, unsere Tiere so zu halten und so zu ernähren, dass eben das Thema Krankheit möglichst gar nicht mehr in großer Bedeutung auftritt. Das ist natürlich, muss man sagen, fern noch der Realität. Wir haben aber, muss man sagen, doch deutlich interessante Entwicklungen. Grundsätzlich gilt bei uns eigentlich vom Tierschutzgesetz her, wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Das ist der Paragraph 2 des Tierschutzgesetzes und der gilt grundsätzlich für alle, die Tiere halten, egal ob das ein Hund, eine Katze, ein Rind oder ein Schwein ist. Und ich glaube, dass das Thema Tiergesundheit natürlich in Zukunft wesentlich bedeutsamer werden wird. Sie kennen vielleicht die aktuellen Diskussionen auch, wo es um multiresistente Keime in der Tierhaltung geht. Sie haben das mit den methicillinresistenten Staphylokokken wahrscheinlich, MRSA, mal gehört. Das sind alles Themen, die natürlich nicht nur mit der Tierhaltung, mit der Tiergesundheit zu tun haben. Aber natürlich müssen wir uns jetzt heute auch fragen, wie können wir die Haltung, die gesamte Systematik hier in der Tierhaltung so adaptieren, dass wir möglichst eben auch nicht nur gesunde Tiere haben, sondern auch Tiere haben, die, wenn möglich, Krankheitserreger, die den Menschen gefährden, sogenannte Zoonosenerreger, nicht ausscheiden oder nicht auf das Lebensmittel übertragen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und meiner Meinung nach ist es so, dass die Tiergesundheit langfristig gesehen der wichtigste, auch nachhaltige Wirtschaftsfaktor im Bereich der Tierhaltung sein wird. Wenn ich nicht in der Lage sein werde, Tiere optimal auch gesund zu halten, dann wird es gesellschaftlich schwierig werden. Man kann auch sagen, dass es eben zukünftig immer weniger akzeptabel sein wird, Einschränkungen der Gesundheit von Tieren hier in Kauf zu nehmen. Da ist einiges noch an Arbeit zu leisten. Und das bedeutet einmal, müssen wir hier die Landwirtschaft in die Pflicht nehmen, aber auch eben sehen, dass der Verbraucher hier möglicherweise mal anders reagiert in Zukunft. Sie kennen alle diese Diskussionen. Wir haben also in vielen Bundesländern Initiativen, auch die Bundesregierung macht das, die EU macht das. Wir wollen also die Tierhaltung verbessern. Wir wollen eben auch bessere Haltungs- und Lebensbedingungen haben. Aber die Frage ist immer, wie viel ist der Verbraucher am Ende bereit, auch für so etwas zu bezahlen? Da gibt es also die ganz klare Diskrepanz, das kennen Sie aus der Diskussion, zwischen dem, was sozusagen in Verbraucherinterviews geäußert wird und in dem, was dann in dem Kaufverhalten sich reflektiert. Aber interessanterweise muss man sagen, gibt es da auch ein gewisses Umdenken auch vom Handel. Also das betrifft jetzt nicht nur die ökologische Tierhaltung, sondern eben durchaus auch die Großhandelsketten, die zunehmend, muss man sagen, eben auch Anforderungen definieren an die Lieferanten. Und es ist nicht mehr so, dass jetzt also große Lebensmittelketten oder auch Schlachtunternehmen sagen, wir nehmen, was kommt, sondern es wird mittlerweile auch festgeschrieben, der Qualitätsstandard. Und da sind mittlerweile auch eben feste Auflagen häufig mit enthalten, was die Tiergesundheit, den Einsatz von Arzneimitteln und Ähnlichem angeht. Also wir werden nie ohne Arzneimittel auskommen, wenn wir Tiere halten. Aber wir müssen natürlich eben sehen, dass wir hier versuchen, diese Situation zu beeinflussen, dass wir eben Gesundheit haben, dass wir den Tierschutz hier aufrechterhalten. Und das können wir natürlich auch so ein bisschen über die Ernährung von Tieren erreichen. Und natürlich ist es für uns auch ein ganz, ganz wesentliches Thema. Das heißt, wir wollen eigentlich natürlich unter allen Umständen erreichen, dass die Tiere physiologische Körperfunktionen aufweisen. Das ist ganz klar. Sie sollen gesund sein, sie sollen leidensfrei sein. Es gibt sogar weitere Betrachtungen, die sagen, wir wollen von der Gesamtsystematik her die Tiere so halten, dass sie eben auch eine positive Emotionalität haben. Das heißt also, dass wir eben das Tier mittlerweile auch da ganz anders sehen, als das noch vielleicht vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren der Fall war. Das heißt also, wir müssen sehen von der Haltung, von der gesamten Systematik her, dass wir das Wohlbefinden mit in den Mittelpunkt stellen, dass wir Stressfaktoren reduzieren. Stressfaktoren können sein falsche Temperaturen, zu dichte Stallbelegung, falsche Bodenqualitäten, Luftqualitäten, Wasserqualitäten, Futterqualitäten, bis hin zu Faktoren wie Lärmeinwirkungen, die wir hier sehen müssen. Und wir müssen eigentlich sagen, es gibt für unsere Tiere genauso wie für den Menschen gewisse Adaptationsgrenzen und die müssen wir einhalten und auch sichern, dass unsere Tiere in der Lage sind, sich zu adaptieren. Also wir wollen sozusagen nicht mehr das Tier der Haltung anpassen, sondern umgekehrt die Haltung dem Tier anpassen. Das ist eigentlich die Herausforderung hier für die Zukunft. Und wenn wir diesen Aspekt der Tiergesundheit hier sehen, dann muss man sagen, natürlich ist Tiergesundheit etwas, was sehr, sehr schwer zu fassen ist. Also wir haben auf der einen Seite eindeutige Probleme. Sie haben vielleicht gelesen oder gehört, dass in Polen die afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist. Die war vorher schon im Grenzgebiet festzustellen. Und das ist zum Beispiel eine klassische Infektionskrankheit. Und da muss man eben sagen, sollten wir die auch kriegen, dann ist eigentlich hier von heute auf morgen klar, dass es massenhaft Tiertötungen geben wird und dass es massenhaft hier auch wirtschaftliche Restriktionen geben wird. Genauso erinnern Sie sich an die Maul- und Klauenseuche, den Ausbruch in England, der dann zu ganz massiven Problemen tierschutzrechtlicher Art, aber eben auch handelspolitischer Art geführt hat. Aber wir haben ganz häufig heute mit Faktoren, Krankheiten zu tun, wie wir die nennen. Und da hat natürlich die Haltung der Tiere etwas mit zu tun, die Fütterung hat etwas damit zu tun, die Hygiene und schließlich auch das Gesundheitsmanagement. Und ich will mal so ganz kurz versuchen, so die wesentlichen Punkte hier darzustellen. Wir haben also auf der einen Seite hier bei der Haltung, das muss man wirklich mal sagen, auch Haltungssysteme heute, die deutlich besser geworden sind. Also ich erinnere mich, ich habe eine Zeit lang in Hessen gearbeitet als Tierarzt in einer Großtierpraxis und da waren sehr viele sogenannte kleinbäuerliche Betriebe und ich muss schon sagen, Kühe in Anbindehaltung in dunklen Stellen, wo es nicht möglich war, von der einen Ecke zur anderen zu kommen, weil man sich zwischen, unter und neben Kühen bewegen musste, bei entsprechend auch schlechten Belichtungsverhältnissen, Platzverhältnissen, Hygieneverhältnissen. Das gehört, muss man sagen, zum Glück zum großen Teil der Vergangenheit an. Wir haben heute da deutliche Fortschritte. Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, die wir also seit vielen Jahren haben, hat da sehr viel auch bewegt. Und wir können heute eben sagen, die Haltung muss eben auch den Tieren gewährleisten, dass sie ihre natürlichen Verhaltensinventare ausüben können. Das könnte im Idealfall zum Beispiel bei Milchkühen, auch bei Schweinen Weidegang mit einschließen, Auslauf, zum Beispiel auch bei Hühnern, Beschäftigungsmaterial. Also es gibt heute ganz viele Ansätze, um eben auch hier Tiere mit Beschäftigungsmaterial zu versehen, sozialverträgliche Gruppen zu bilden, dass man auch den Tierhalter unterstützt, dass er das überhaupt wahrnimmt. Sie können sich vorstellen, als Landwirt, das ist so wie in einer Firma, also ich bin auch irgendwie betriebsblind, das gebe ich offen zu, aber als Landwirt bin ich es auch irgendwann. Das heißt, ich sehe viele Dinge nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch hier die Tierhalter gezielt unterstützen und Indikatoren an die Hand geben, anhand derer sie erkennen können, ist das in Ordnung in meinem Betrieb oder nicht. Wir müssen es ökonomisch irgendwo akzeptabel gestalten. Das ist ein Riesenproblem, weil natürlich die Kostensituation, die Erlössituation in der Landwirtschaft aus meiner Sicht zum großen Teil katastrophal ist. Das heißt also, die Gewinnspanne, die der Landwirt hat, ist viel zu niedrig für die Produktion, die er betreibt. Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass letztendlich hier nachhaltige Bedingungen sind, die das auch attraktiv machen. Wenn wir Tiere halten und Lebensmittel erzeugen wollen, dann muss das etwas sein, was eben auch für den Menschen, der das macht, akzeptabel ist. Wenn Sie sich für Einzelheiten interessieren, es gibt diese schwer aussprechbare Verordnung, Tierschutznutztierhaltungsverordnung, da kann man nochmal Details nachlesen und da ist sehr viel geregelt heute, wie man das also als Landwirt zu machen hat. Ich denke, dass zukünftig natürlich die bestehenden Systeme weiter verbessert werden müssen und ganz klar steht hier auch im Vordergrund, dass wir vermeiden müssen Eingriffe am Tier. Das bedeutet zum Beispiel die Situation, die wir jetzt ja auch sehr intensiv diskutieren, dass beispielsweise beim Ferkel die Schwanzamputation noch in vielen Betrieben durchgeführt wird. Das wird in Zukunft nicht mehr akzeptabel sein. Das wird schlicht und ergreifend verboten werden. Wir haben aber keinen Lösungsansatz. Das muss man auch ehrlich sagen. Das heißt also, Betriebe, die das also nicht mehr machen, berichten immer noch davon, dass es eben große Probleme gibt durch Aggressivität der Tiere. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir eben so etwas tatsächlich in Zukunft besser steuern können und eben da auch keine Kannibalismusproblematik mehr haben, denn nichts anderes ist es eigentlich. Und wir müssen natürlich den Umweltschutz sehen, das heißt also, wir müssen hier sehen, dass wir den Input und den Output, der aus solchen Haltungssystemen zu verzeichnen ist, optimieren. Das heißt also, auch die Umweltaspekte reduzieren, Schadgase, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und ähnliches, das sind Dinge, die wir heute also auch sehen müssen, gerade im Zusammenleben hier in der Nähe von menschlichen Ansiedlungen. Ja, Hygiene ist ein Riesenstichwort hier in dem Bereich. Wir hier am Fachbereich Veterinärmedizin haben ein Institut auch für Tier- und Umwelthygiene. Sie sehen hier, das ist sehr viel auch Analyse der Haltungsumwelt von Tieren, Erprobung von neuen Haltungsverfahren. Also es gibt durchaus Diskussionen jetzt auch, sozusagen eine Art TÜV für neue Haltungsverfahren einzurichten, was eben auch sicherlich Sinn macht, weil eben grundsätzlich gesehen auch viele Dinge hier auf den Landwirt einstürmen von der Industrieseite, die möglicherweise eben nach mehreren Jahren sich als Flop erweisen, wo man schlicht und ergreifend sagen muss, hier wäre sicherlich eine kritische Prüfung im Vorfeld sehr, sehr wichtig. Und natürlich müssen wir die Luftqualität, die Klimaqualität, die Reinigung und Desinfektion hier als wichtigen Punkt sehen. Und wir müssen das Gesundheitsmanagement in den Betrieben sehen. Das heißt also ganz klar, am Ende muss es finanzielle Anreize geben für den Landwirt, für Verbesserungen. Er muss höhere Preise für seine Produkte bekommen, wenn er bestimmte Dinge einhält. Es gibt also einen ganz interessanten Ansatz, der sich Tierwohllabel nennt. Und wenn das also sich durchsetzt, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass der Landwirt für mehr Platzangebot, für bestimmte Dinge, die er macht, um eben das Tierwohl zu verbessern, höhere Preise bekommt. Und das wird auf die gesamten Handelspreise umgelegt werden, sodass also letztendlich gesehen man auch als Verbraucher hier den Druck auf die Erzeugung entsprechend mitgestalten kann. Das heißt also, wir brauchen hier ganz klare, wie man das neudeutsch nennt, Benchmarking-Systeme. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir das Ganze managen? Welche Pläne, welche Daten brauchen wir? Und das, muss man sagen, hat in den letzten Jahren eine enorme Bedeutung erlangt, dass man eben Daten in Beständen erhebt. Wir wissen heute in vielen kuhhaltenden Betrieben exakt, wie viel Futter welche Kuh aufgenommen hat und können damit auch sehr frühzeitig sagen, wann dort ein Problem auftritt, beziehungsweise wann eben eine Maßnahme, eine Therapie oder eine Umstellung hier erforderlich ist. Ja, zur Gesundheit gehört natürlich die Ernährung und jetzt möchte ich ein bisschen natürlich auf meinen Bereich zu sprechen kommen. Wir müssen natürlich Tiere so ernähren, dass sie bedarfsdeckend ernährt werden. Das ist etwas, was im Wesentlichen auch eingehalten wird. Das heißt also, wir haben bei Tieren sehr genaue Vorstellungen darüber, was sie an Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen brauchen. Das Ganze muss artgerecht und altersgerecht sein. Das heißt, wir müssen eben sagen, ein sehr junges Tier, ein Küken, was 50 Gramm wiegt, muss ganz anders natürlich ernährt werden als ein älteres Tier. Es muss selbstverständlich verträglich sein, darf die Umwelt nicht belasten, es muss Ressourcen schonen und es muss sich eben am Ende alles hier rechnen. Und ganz essentiell ist eigentlich tatsächlich Punkt 1 bis 3. Das heißt also, gesunde Tiere bekomme ich nur, wenn ich sie entsprechend artgerecht ernähre, altersgerecht füttere, wenn das Futter gut vertragen wird und wenn der Nährstoffbedarf hier abgedeckt wird. Und ganz interessant ist eigentlich, dass wir diese klassischen Ernährungsstörungen, die wir bei Tieren kennen, Mangelerkrankungen, eigentlich, muss man sagen, kaum noch sehen. Das ist ganz interessant. Also das heißt, dieser Gedanke, dass ich bedarfsgerecht ernähren muss, der ist eigentlich, muss man sagen, relativ gut bei den Landwirten angekommen. Wir sehen die klassischen Mangelerkrankungen kaum noch. Ganz selten mal, dass man das hat. Auch Überschusssituationen sind heute wesentlich weniger, als wir das früher hatten. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben häufiger, muss ich sagen, noch Situationen gehabt, wo beispielsweise bestimmte Dinge einfach fehldosiert waren. Zum Beispiel das Spurenelement Selen, das haben Sie alle mal gehört, man braucht Selen für bestimmte Funktionen im Organismus, Mensch und Tier brauchen das. Und wir haben durchaus, muss ich sagen, jedes Jahr den einen oder anderen Fall gehabt, wo Selenüberversorgung aufgetreten ist, mit der Folge, dass sich beispielsweise bei Schweinen Erkrankungen eingestellt haben. Und das, muss man sagen, hat sich drastisch reduziert durch Qualitätskontrollmaßnahmen. Das heißt also, auch die Haftung ist heute dermaßen weitgehend, dass auch Futtermittelhersteller hier sehr viel stärker kontrollieren und die Qualitätskontrolle insgesamt ist deutlich ausgeprägter. Auch Schadstoffe und schädliche Inhaltsstoffe, muss man sagen, hat sich bis auf kriminelle Ausnahmen fast erledigt. Also wir haben kaum noch Probleme durch Schwermetalle, wir haben kaum noch Probleme durch zum Beispiel Pestizidgehalte in Futtermitteln. Das hat sich ganz, ganz drastisch reduziert. Sie erinnern sich vielleicht noch an Aflatoxin in Mais aus Serbien oder in Dioxine in Fetten, die von Harles und Jentsch aus Schleswig-Holstein gekommen sind. Das waren Beispiele, dass wir eben hier auch wachsam sein müssen. Das ist aber insgesamt gesehen sehr häufig auch einfach Fehlverhaltensfälle von Menschen sind. Also das heißt, systematische Probleme, würde ich sagen, haben sich deutlich reduziert, aber wir haben eben durchaus eben auch kriminelle Fälle, die hier leider in dem Bereich stattfinden. Hygienemängel sind durchaus problematisch und hier haben wir natürlich eine wesentliche Aufgabe, das sind die Hygienemängel in der Tierhaltung im Blick zu halten, die möglicherweise für den Menschen problematisch sind, Stichwort Salmonellen. In den letzten Jahren haben wir massive Anstrengungen in der EU unternommen, um die Salmonellenproblematik zu reduzieren. Und man kann innerhalb der letzten 10 Jahre sagen, offenbar nicht ganz erfolglos. Von ungefähr 200.000 gemeldeten Salmonellosen beim Menschen sind wir mittlerweile bei ungefähr 100.000 angelangt. Wir haben es also halbiert, was ein deutlicher Fortschritt ist. Und natürlich geht das auch einher mit einer Verbesserung der Hygienesituation in Tierbeständen. Ja, also ich möchte das damit vielleicht auch zu dem Punkt beschließen und sagen, also diese ganz klassischen Probleme sehen wir eher selten. Wir haben aber doch, denke ich, ganz interessante neue Ansätze, wie wir über die Ernährung auch die Gesundheit von Tieren beeinflussen. Und zwar ganz stark, das wird Ihnen auch teilweise bekannt vorkommen, fokussieren wir uns heute auf die Frage, wie können wir die Darmmikroorganismen beeinflussen. Wie können wir dafür sorgen, dass sozusagen die Darmbesiedlung mit Mikroorganismen optimiert wird, damit auch der Verdauungsprozess gesund wird und eben auch das Immunsystem des Tieres mit berücksichtigt wird und der Stoffwechsel. Das heißt also, diese reine frühere ernährungsphysiologische Betrachtung, Vermeiden von Mangelzuständen, ist mittlerweile so ein bisschen übergegangen in die zweite Phase oder dritte Phase vielleicht sogar schon. wir versuchen sozusagen das Gesamtsystem zu sehen. Und das hat wiederum etwas mit Ökologie eigentlich auch zu tun. Wenn ich auf die Mikrobiota, also die Gemeinschaft aller Mikroorganismen im Verdauungstrakt hier reflektiere, dann muss man sagen, hat diese Gemeinschaft eine unglaublich hohe Bedeutung für das Tier, indem sie nämlich hilft, Futterbestandteile, Nahrungsbestandteile zu verwerten. Sie ist sozusagen ein Instrument, um auch ein Abwehrsystem darzustellen. Wir nennen das Kolonisationsresistenz. Also ich sage mal, es macht einen Riesenunterschied, ob ein Tier mit Salmonellen infiziert wird. Wenn es also eine bestimmte Zusammensetzung der Darmflora hat, dann ist es relativ widerstandsfähig. Wenn es eine verschobene Zusammensetzung hat, dann kann es durchaus problematisch werden. Und wir sind gerade dabei zu lernen, dass eben auch das Immunsystem sehr, sehr stark durch diese Faktoren beeinflusst wird. Also das sind sozusagen die interessanten Aspekte, die wir auch unter dem Aspekt der Tiergesundheit hier bearbeiten. Und man muss eben sagen, der Darm ist insofern interessant. Also beim Menschen wissen wir, ausgefaltet wäre das ungefähr ein Tennisplatz von der Fläche her. Beim Tier ist es auch so groß oder noch größer teilweise. Und wir wissen eben, es ist eine Grenzfläche, die wir hier vor uns haben zur Außenwelt. Und es ist eigentlich unheimlich interessant zu sehen, dass trotz dieser Einwirkung durch Mikroorganismen, durch Eiweiße aus dem Futter, durch Umweltantigene, Tiere und auch Menschen, muss man sagen, damit eigentlich relativ gut klarkommen. Und wir haben also mittlerweile sehr weitgehende Methoden, um diese Mikrobiota zu charakterisieren. Und sie erkennen eigentlich unschwer, so weit entfernt sind wir als Menschen vom Schwein nicht. Und das heißt also, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, die wir hier sehen können, und wir können eben auch sehr viel lernen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Meinung nach, dass wir eben aus Erkenntnissen, die wir beim Menschen haben oder beim Tier haben, einfach eine Synthese schaffen müssen, um eben grundlegende biologische Reaktionsmuster zu erkennen. Und das ist eigentlich das, was auch sehr, sehr spannend ist und was wir auch zunehmend machen. Hier auch im Berliner Raum ist das ein sehr, sehr tolles Forschungsumfeld dafür. Das heißt also, das Immunsystem, das ist also auf der einen Seite für uns wichtig und für die Tiere wichtig, weil es vor Krankheitserregern schützt, weil es auf der anderen Seite tolerant reagiert gegenüber Umweltfaktoren, und letztendlich wollen wir also sozusagen zunehmend verstehen, wie können wir die Tiergesundheit hier durch eine gezielte Steuerung des Immunsystems auch verbessern, welche Nährstoffe braucht das Immunsystem, und da haben wir sehr, sehr spannende Einblicke bekommen in den letzten Jahrzehnten und gerade auch in den letzten Jahren, muss man sagen, die uns zeigen, dass wir da tatsächlich über die Ernährung sehr viel erreichen können. Vielleicht ganz kurz, wenn wir essen, Nahrung aufnehmen oder unser Tier Nahrung aufnimmt, dann sind das Antigene, Eiweiße zum großen Teil, die können über bestimmte Strukturen im Darm erkannt werden, über bestimmte Zellen, gehen praktisch als Information in das lymphatische System, in das Immunsystem, und es gibt dann eine Reaktion, eine Besiedlung der Darmwand mit bestimmten Zellen, die gelernt haben, zum Beispiel mit Nahrungsmitteln umzugehen oder die gelernt haben, auch Krankheitserreger zu eliminieren. Also das ist eigentlich von der Natur unglaublich faszinierend gemacht. Und das zu verstehen und das vielleicht auch in positiver Richtung zu beeinflussen, ist etwas sicherlich für die Zukunft ganz, ganz herausragend Wichtiges. Und wir wissen heute, dass ganz viele Nahrungsfaktoren hier auf das System, auf die Mikroorganismen und auf das Immunsystem einwirken. Und das versuchen wir uns auch gezielt zunutze zu machen. Sie sehen bestimmte Kohlenhydrate, bestimmte Fettsäuren, stickstoffhaltige Substanzen, Spurenelemente, Probiotika, also Milchsäurebakterien, können hier regulierend eingreifen, können also sozusagen dafür sorgen, dass sowohl die Mikroorganismen als auch das Immunsystem beeinflusst werden. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Forschungsbereich, den wir auch hier in unserem Institut betreiben. Ich will das mal nur kurz für die Probiotika darstellen. Also Probiotika sind Milchsäurebakterien. Sie kennen das alle aus der täglichen Ernährung. Wenn Sie Joghurt essen, dann nehmen Sie ein Probiotikum letztendlich auf, weil da Lactobacillen und Bifidobakterien drin sind. Interessanterweise ist es deutlich komplizierter für Tiere, ein Probiotikum zu machen, als für den Menschen. Die Auflagen rechtlich sind viel, viel höher. Das kann man sich auch manchmal gar nicht vorstellen. Aber ich sage mal, wenn Sie jetzt ein Milchsäurebakterium als Probiotikum, also als gesundheitsfördernden Stoff für Tiere nutzen wollten, dann bräuchten Sie im Moment ungefähr 5 Millionen Euro und 5 Jahre Zeit. Beim Menschen könnten wir es mehr oder weniger morgen machen. Also es ist schon, muss man sagen, manchmal sehr erstaunlich, Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit den Probiotika hier beschäftigt, also zum Beispiel mit bestimmten Enterokokken oder Lactobacillen, Bazillen, die man hier einsetzen kann. Und was wir gesehen haben, ist, dass in der Tat manche von diesen Keimen in der Lage sind, schädliche Bakterien zu reduzieren in Tieren. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass manche in der Lage sind, die Salmonellenbesiedlung zu reduzieren, was natürlich spannend ist, weil man dadurch wiederum ein Konzept entwickeln kann, wie ich dann eben auch beispielsweise prophylaktisch Tiere mit solchen Substanzen füttern kann, um dann eben letztendlich auch auf natürlichem Wege eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Wir wissen, dass diese Probiotika auch zum Beispiel auf die Darmfunktion, auf die Resorption beispielsweise Einfluss nehmen können und dass sie auch letztendlich auf das Immunsystem Einfluss nehmen können. Dass eben die Situation sich in die Richtung entwickelt, dass wir immer mehr versuchen, eben auch zu verstehen, physiologische Interaktionen zwischen Nahrungsfaktoren und dem Wirtsorganismus und auf diese Weise eben zu versuchen, auch die Tiergesundheit zu beeinflussen. Ja, die ökologischen Aspekte, die sich hiermit verbinden, will ich kurz zusammenfassen. Natürlich ist es so, wenn wir Tiere für die Lebensmittelproduktion halten, dann sollte es im Idealfall, muss es auch nachhaltig sein. Wir denken eigentlich in Nährstoffkreisläufen. Mensch, Tier, Pflanze und Boden sind sozusagen hier eine Einheit. Wir müssen den Boden als wesentliches Element in dem System natürlich auch sehen. Ohne Bodenfruchtbarkeit ist natürlich die Pflanzenproduktion und damit die Grundlage der menschlichen und tierischen Ernährung nicht vorstellbar. Und wir müssen natürlich auch artgemäß denken. Und was sind sozusagen die Diskussionspunkte? Das kennen Sie aus der Presse oder auch aus anderen Darstellungen. Stichwort Methan. Wir wissen, jede Milchkuh produziert über 200 Liter Methan am Tag. Wir wissen, dass Methan klimaschädlich ist, weil es eben den Treibhauseffekt fördert. Wir müssen natürlich überlegen, wie können wir es reduzieren. Und da gibt es beschränkte Möglichkeiten. Die einzigste, einfachste wäre, weniger Rinder zu halten. Aber das verbietet sich global betrachtet. Wir können das vielleicht überlegen, aber global betrachtet aufgrund der Nahrungssituation in weiten Teilen der Welt. Wir können die Rinder kraftfutterreicher füttern, also weniger Heu, weniger Silage füttern, weniger Weidegang. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Das ist natürlich etwas, was letztendlich mit der Tiergesundheit, dem Tierwohl auch direkt zusammenhängt. Wir können versuchen, über bestimmte Futterzusätze, manchmal auch Pflanzenzusätze, pflanzliche Kräuterextrakte etwas zu erreichen. Aber das Potenzial, muss man sagen, ist überschaubar. Wir können vielleicht 15%, maximal 30% eingrenzen. Und man muss eben sagen, diese Diskussion ist gar nicht einfach zu führen. Sie ist sehr widersprüchlich. Das hat eine relativ große Bekanntheit erlangt. Livestock's Long Shadow, was von der FAO herausgegeben wurde, wo also diese ganze Situation sehr intensiv analysiert wurde. Und man muss eben sagen, gut, jetzt können Sie mir tendenzielle Meinungsäußerungen vorwerfen, aber die Tierhaltung ist nur ein kleiner Teil. Also wir müssen ganz klar sagen, nicht, wir haben hier den Wiederkäuer als anthropogene Quelle für Methan, aber wir haben eben Feuchtgebiete, wir haben die Termiten, wir haben die Kohleproduktion, wir haben Deponien zu sehen, wir haben Verbrennungsgase zu sehen und wir haben in ganz großem Umfang hier auch den Reisanbau zu sehen global. Also das heißt, auch hier muss man sagen, hilft eigentlich nur ein systemischer Ansatz und nicht nur die Fokussierung auf die Tierhaltung. Interessant ist, dass natürlich die Tierhaltung nicht nur Methan, sondern beispielsweise auch Lachgas produziert. Lachgas ist insofern wichtig, als das Potenzial als Treibhausgas nochmal deutlich höher ist. Also jede Dungkompostierung ist eigentlich ein potenzielles Risiko, dass dort Lachgas entsteht. Und wir müssen uns da sicherlich etwas einfallen lassen, also zum Beispiel Verwertung durch Biogasnutzung und andere Dinge, um eben diesen Austrag von klimaschädlichen Gasen zu reduzieren. Und natürlich auch, wir müssen dafür sorgen, dass eben möglichst die Ausgangssubstrate für die Bildung dieser unerwünschten Produkte in diesem Kreislauf reduziert werden. Das heißt insbesondere keine unnötige Proteingabe an Tiere. Das heißt also, in dem Moment, wo ich genau weiß, wie viel Eiweiß mein Tier braucht, meine Kuh, mein Schwein, ganz egal, kann ich die Ernährung dieses Tieres wesentlich genauer fassen, wesentlich präziser fassen und kann damit die Schadgasausscheidung in dem Fall reduzieren. Und das hat beim Eiweiß schon ganz praktische Konsequenzen. Heute ist es ganz klar, dass wir unter Umweltaspekten die Eiweißmenge, die Proteinmenge im Futter genau einstellen. Also wir machen eine bedarfsgerechte Proteinversorgung beim Wiederkäuer und auch bei den Nicht-Wiederkäuern. Wir machen eine sogenannte Phasenfütterung. Das heißt also, früher, wenn ein Landwirt ein Schwein erzeugt hat, dann hat er, ich sag mal, 25% Eiweiß im Futter gehabt, weil es ging nicht anders. Und er hat eben, wie wir vorhin gesehen haben, deutlich länger gebraucht, um dieses Tier sozusagen schlachtreif zu bekommen. Heute sind wir deutlich tiefer in den Eiweißgehalten. Wir haben die Möglichkeit, das Aminosäurenspektrum so exakt auszugleichen, dass wir statt mit 25 mit 18% Protein hinkommen. Und die Bestrebungen sind da, das auch noch weiter zu senken. Das heißt also, durch die Fortschritte in der Erkenntnis des Nährstoffbedarfs können wir hier deutlich zielorientierter arbeiten. Wir können also Aminosäuren beispielsweise ansetzen. Und wir können natürlich auch hier beim Wiederkäuer sehr viel noch versuchen. Und daran wird auch intensiv gearbeitet, im Pansen die Nährstoffumsetzung zu beeinflussen. Auch hier vielleicht nochmal ganz kurz der Exkurs. Die Kuh, die im Frühjahr auf die Weide geht, hat eine katastrophale Ökobilanz, so leid uns das tut. Aber sie scheidet Unmengen an Stickstoff über den Hahn aus. Und das ist etwas, was wir natürlich nicht abschaffen wollen. Aber die einfachen Rezepte, ja, also die ziehen leider, wenn man das mal wirklich systematisch betrachtet, hier nicht unbedingt.
Um die Tierernährung gestern, heute und morgen drehte sich der Hörsaal an diesem Sonntag. Professor Jürgen Zentek von der Freien Universität Berlin informierte uns über die hochkomplexen Nahrungsströme, über Tiergesundheit und Ökologie, aber nicht über das ethische Dilemma, ob wir Tiere zur Erzeugung unserer Nahrung halten dürfen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.